Hi, ich bin Corinna, die Osteopathin für Körper, Geist und Seele.
Und heiße dich von Herzen willkommen zu Wissen hilft heilen, dem Podcast, der dir zeigt, wie du deine Stresssymptome abbaust und wieder voller Leichtigkeit durchs Leben tanzt. Und kennst du das? Du bist erschöpft, energielos, vielleicht nimmst du auch an Gewicht zu, obwohl du gar nicht mehr isst oder die Abnahme stockt. Du hast so einen Gehirnnebel, Stimmungsschwankungen und das, obwohl du alles richtig machst. Und irgendwie hast du das Gefühl, dein Körper macht sein eigenes Ding. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist dieser Podcast für dich. Bleib unbedingt dran, denn ich habe heute eine wundervolle Frau zu Gast, der es selbst jahrelang ganz genauso ging. Das ist nämlich die liebe Ann-Kathrin Settele, die Gründerin von Healthy Hashimoto, und sie ist Mikronährstoffexpertin mit Spezialisierung auf die Schilddrüse und hat selbst über 10 Jahre mit Hashimoto gelebt und kennt all diese Symptome. Heute bist du nach eigener Aussage beschwerdefrei, liebe Ann-Kathrin, oder?
Ja, ja.
Von Herzen willkommen. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne noch kurz selbst vor, wenn ich was vergessen habe.
Ja, nee, um Gottes Willen, du hast mich schon super vorgestellt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Also ich bin die Ann-Kathrin, habe meinen Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, so nennt sich der ganze Studiengang. Und im Studium habe ich mich dann eben noch auf die Schilddrüse spezialisiert. Und natürlich aus einem guten Grund, weil ich ja selber ganz lange mit der Schilddrüse zu tun hatte und das nicht im positiven Sinne. In der Regel merkt man die Schilddrüse eigentlich nicht, wenn man keine Probleme hat. Oft wird mir auch immer wieder gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, wo die Schilddrüse ist. Und ich glaube, jeder, der mit der Schilddrüse zu tun hat, weiß aber ganz genau, wo die ist. Mhm. Ja, genau.
So schön, dass du da bist, wenn ich Expertin bin und aber selbst eine Leidensgeschichte habe. Ich finde, dann kannst du die Frauen so viel besser verstehen. Und gerade die Schilddrüse ist ja, finde ich, sie sitzt im Hals, für alle, die es nicht wissen. Sieht aus wie ein wunderschöner Schmetterling, finde ich immer.
Ja, das ist richtig.
Und ist eine Drüse und ein ganz, ganz wundervolles Organ. Und du bist ja Expertin für Mikronährstoffe, was ich mega spannend finde. Ann-Kathrin, mal unter uns beiden, ganz ehrlich, kann man denn ein Leben voller Überforderung überhaupt wegsupplementieren?
Nee. Also das geht nicht. Ich glaube, da muss man wirklich an der Basis auch ansetzen. Wir sind ja alle irgendwie total gestresst heutzutage unterwegs. Das ist ja auch irgendwie unsere Gesellschaft. Auch was ich mal wieder im privaten Umfeld gehört habe, oft natürlich so ein deutsches Thema, ne? Wenn man immer mal wieder auf Reisen ist und dann in anderen Ländern und Kulturen auch abtaucht, habe ich es jetzt auch erst wieder von Freunden gehört, so, ach, hier war eine Freundin irgendwie in Frankreich unterwegs, ach, die sind da alle so entspannt, die sind viel entspannter wie wir Deutsche. Und das höre ich tatsächlich öfter und es fällt mir natürlich auch immer wieder auf, aber jetzt komme ich natürlich ein bisschen vom Thema ab. Nichtsdestotrotz, wir haben einfach immer viel auf dem Buckel sozusagen, wir Frauen vor allem ja auch. Ne? Also dann kümmern wir uns um die Kinder oder auch um die Eltern, dann ist da noch die Arbeit oder man ist wirklich auch auf dem Karrierepfad unterwegs, je nachdem, was man da auch hat oder alles kommt zusammen. Dann möchte man natürlich noch den perfekten Körper am liebsten haben, hat dann natürlich auch seine Ansprüche sportlich unterwegs. Und das ist natürlich am Ende in dieser Kombination schon sehr viel Stress für unseren Körper, für unseren Organismus. Und da kommt es eigentlich fast automatisch auch schon zu Nährstoffmängeln. Und da dann, sage ich mal, wie du sagst, das einfach wegzusupplementieren, das funktioniert nicht. Also, weil unterm Stress verbraucht der Körper ja einfach viel, viel mehr Nährstoffe. Und da würdest du ja gar nicht hinterherkommen. Also du kannst natürlich so ein bisschen was ausgleichen. Ist immer noch besser, als nichts zu machen. Aber man sollte sich natürlich schon auch mal grundsätzlich fragen, geht das hier alles gerade noch so in die richtige Richtung? Habe ich noch Spaß in meinem Leben? Oder hetze ich irgendwie von einem Termin zum nächsten und auch irgendwo gesellschaftlichen Idealen oder meinen eigenen Vorstellungen hinterher, die aber vielleicht auch tatsächlich ein bisschen unrealistisch sind an der einen oder anderen Stelle. Also ich finde, da darf man sich schon gern hinterfragen.
Oh, du hast so viele wichtige Themen gerade angesprochen. Also ich glaube, die Rollen, die wir alle erfüllen wollen, die Geliebte, die Mutter, die perfekte Hausfrau, die perfekte Köchin mit dem perfekten Körper und den tollsten Hobbys und den besten Kindern der Welt, da dürfen wir uns wirklich hinterfragen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sagst du, dass Stress immer mit einem Nährstoffmangel einhergeht, was ich mega spannend finde. Das würde ich gleich gerne nochmal aufgreifen. Aber könntest du für die Frauen einmal kurz in vielleicht in ein, zwei Sätzen erklären, was Hashimoto eigentlich eigentlich ist?
Mhm. Ja, also Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung. Ja, ich höre das auch ganz häufig, so meine Schilddrüse ist krank. Nein, ist sie nicht. Dein Immunsystem ist ein bisschen außer Gleichgewicht geraten und greift fälschlicherweise körpereigene Strukturen an, in dem Fall die Schilddrüse. Also plötzlich sagt das Immunsystem, wo es all die Jahre gesagt hat, hier alles fein, Schilddrüse ist da, kennen wir, sagt dann plötzlich, oh, kennen wir nicht mehr. Was ist das? Und es ist permanent hier im Körper drin. Ich muss es beschießen. Das ist im Prinzip ein Immunsystem, das aus dem Ruder gelaufen ist. Und die Schilddrüse ist einfach nur Leidtragende von dieser ganzen Geschichte. Und in Folge davon, wenn eben Hashimoto beginnt und sich dann auch so ein bisschen zuspitzt, die Entzündungen, Antikörper steigen, dann nimmt natürlich auch der Beschuss auf die Schilddrüse zu. Und in der Folge wird die Schilddrüse in der Regel bei den allermeisten immer wieder etwas kleiner und kann dementsprechend natürlich auch nicht mehr die Hormonversorgung gewährleisten, wie es eine normal gesunde Schilddrüse eben kann. Es kommt dann eben zu einer Schilddrüsenunterfunktion.
Und für die Frauen, die jetzt noch nicht so im Thema sind, wie wir beide, was würdest du denen sagen, woran würde ich denn merken, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe?
Mhm. Ja, es gibt ja so klassische Leitsymptome, die viele wirklich haben. Also das ist einfach diese bleiernde Müdigkeit. Ne? Du wachst dann auch morgens schon auf und bist irgendwie, entweder fühlst du dich auch total überfahren, bist auch so völlig erschöpft und hast das Gefühl, du fühlst dich gar nicht erholt, als hättest du gar nicht wirklich geschlafen, obwohl du auch wahrscheinlich in der Regel oft um die 8 Stunden geschlafen hast oder eben auf ausreichend Schlaf kommst. Das ist einfach auch eine Erschöpfung, das permanente Frieren. Ne? Also auch, das höre ich auch ganz häufig. Da habe ich früher natürlich auch dazu gehört, selbst im Sommer irgendwie da zu sitzen im Büro mit Kollegen, Kolleginnen und zu sagen, so, ich friere hier noch und alle so irgendwie am Spitzen oder Fenster auf. Haarausfall ist so eine Möglichkeit. Trockene Haut, Darmprobleme. Also das sind so, eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, die Leitsymptome bei einer Schilddrüsenunterfunktion.
Ich glaube, da würden jetzt ganz viele Frauen denken, oh mein Gott, so, das trifft so auf mich zu. Wie ging es dir damals? Wie hast du das bemerkt? Oder wann war der Punkt, wann ist der Punkt, wo es so normal ist oder einfach stressbedingt? Mhm. Und wann würdest du sagen, woran merke ich, dass es wirklich die Schilddrüse ist? Weil mit meiner Darmerkrankung würde ich jetzt damals sagen, hätte ich all diese Punkte genauso, hätte ich genauso gesagt, check. Mhm. Aber meine Schilddrüse war okay, bei mir war es der Darm.
Mhm. Ja, am Ende hilft natürlich nur die Sicht aufs Blut, ne? Und dann auch nochmal einen Schilddrüsen-Ultraschall, um das wirklich ganz genau zu haben. Aber ich finde, so ein guter Indikator ist auch schon mal, und da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, was deine Meinung auch ist. Aber ich finde, wenn du stressige Phasen hast und auch müde bist und auch mal abgeschlagen bist und dann aber wieder eine Phase hast, wo es dir besser geht, wo du merkst, okay, dein Körper erholt sich, wenn du solche Schwankungen mal hast, das kann durchaus normal sein, aber wenn du merkst, dass du da gar nicht mehr rauskommst aus der Geschichte, ne, und dich nur noch antriebslos fühlst und egal, was du gefühlt machst und egal, wie viel Ruhe du dir gönnst oder auch schläfst, dass du da nicht mehr so richtig rauskommst, da würde ich dann schon nochmal kritisch werden und dann auch wirklich den Weg zum Arzt auch suchen. Ja.
Wie hast du das damals gemerkt? Also wie ging's dir und wann war der Punkt, wo du zum Arzt gegangen bist?
Ja, bei mir war das relativ früh. Also ich habe ja meine Diagnose mit 19 bekommen, ich bin jetzt 39 Das war so ein schleichender Prozess. Ich habe natürlich viel Ursachenforschung und Ursachenarbeit auch bei mir geleistet und weiß natürlich inzwischen, dass einiges schon in der Jugend vorhergelaufen ist und vorangegangen ist und ich natürlich aber auch genetisch vorbelastet war. Also bei meiner Mutter ist Hashimoto zwar offiziell nie diagnostiziert worden, ich bin mir aber zu 100% sicher, dass sie das auch hatte. Ich habe das sehr familiär ausgeprägt, diese Schilddrüsen-Thematik. Und ich hatte dann irgendwann mal sehr wahrscheinlich, das habe ich aber bis heute noch nicht testen lassen, aber ich bin ein bisschen faul, ein Epstein-Barr-Virus. Ja? Da wurde damals dann gesagt, ich habe eine Mandelentzündung, eine chronische, weil Antibiotika nicht angeschlagen haben. Und das war bei mir so ein Kipppunkt mit 15, wo ich gemerkt habe, okay, da hatte ich eine krasse Antibiotikatherapie über mehrere Monate, hat mir natürlich auch total den Darm zerschossen. Und danach ging es dann so bergab mit Darmproblemen und auch wirklich ständiger Müdigkeit. Also ich war ja ein junger Mensch, ein Teenager. Ich müsste eigentlich, klar schlafen die auch mal lang, aber ich müsste eigentlich Energie gehabt haben. Und war dann damals schon immer sehr, sehr müde und kann mich daran erinnern, dass ich teilweise mich mit Freunden getroffen habe und dann auch gesagt habe, so, oh, ich muss mich mal kurz hinlegen, mal kurz einen Powernap machen.
Wow.
Ja. Oder auch abends einfach immer, wo andere noch, wo mal einen Film geguckt haben, bin ich dann irgendwie schon eingeschlafen. Ich war halt echt so ein kleiner Schlafbär. Und dann ist tatsächlich mein damaliger Frauenarzt da drauf gekommen. Und der hatte da schon für die damalige Zeit, das war ja dann um 2006, 2007, hatte der schon ganz guten Blick für die Schilddrüse und hat mal die Blutwerte bestimmen lassen. Und dann hat er gesagt, ach, Sie haben Hashimoto. Aber was er auch gesagt hat, ist gar nicht schlimm, Sie nehmen jetzt einfach das L-Thyroxin und dann ist alles gut. Ja, habe ich mit meinen süßen 19 dann auch so gemacht. Mal mehr, mal weniger konsequent. Das sehe ich tatsächlich aber auch heute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde heute die Frauen, die 19 sind oder in dem Alter, die hinterfragen sowas viel stärker. Ich habe das damals noch nicht so gemacht.
Waren damals ich glaube, ja, ich glaube, durch... Ich glaube wirklich durch ChatGPT und durch Google und
Social Media,
die sind viel informierter als wir damals, oder ich bin noch ein paar Tage älter als du. Ich habe den Ärzten geglaubt, wenn die mir was gesagt haben und habe genau das gemacht. Also waren die noch so die Götter in Weiß und wenn der was gesagt hat, dann war das ein Gesetz. Ja.
Ja.
Und ganz viele Frauen hören ja auch, da kann man jetzt nichts machen, damit müssen sie jetzt leben. Hast du das auch gedacht?
Genau, oder halt dieser Satz, wie er bei mir kam, ist überhaupt nicht schlimm, es haben ganz viele. Und ja, sie nehmen jetzt einfach mal das L-Thyroxin oder die Schilddrüsenhormone, das mehr brauchen sie nicht, alles gut. Und das war halt natürlich dann nicht der Fall. Also um da nochmal drauf zurückzukommen, weil du auch gefragt hattest, wie bin ich drauf gekommen, bin ich dann irgendwann mal zum Arzt? Ja, irgendwie zum Glück, an der Stelle ist mein Arzt zwar drauf gekommen, aber so richtig hilfreich war es halt am Ende auch nicht, weil er halt auch nicht gesagt hat, so ich sollte mal dieses oder jenes ausprobieren, sondern so diese Standardlösung war halt einfach das L-Thyroxin. Und die Folge war halt bei mir, und so sehe ich es ja auch bei ganz vielen von meinen Kundinnen, das L-Thyroxin allein löst das Problem ja nicht. Ja, also es ersetzt quasi die Hormone, die die Schilddrüse ja nicht mehr eigenständig bilden kann, aufgrund des Autoimmunprozesses und diesen Entzündungen. Und was ja damit nicht angegangen wird mit einer L-Thyroxingabe, ist, dass Entzündungen reduziert werden oder das Immunsystem auch beruhigt wird. Und da ist natürlich das große Dilemma an der Geschichte. Ja.
Oh, kriege ich voll Gänsehaut, wenn du das sagst, weil... Du hast es so schön beschrieben, L-Thyroxin ist ja nicht die Lösung, sondern ist ja eigentlich nur das Pflaster obendrauf. Die Schilddrüse produziert nicht mehr richtig. Dann nehmen sie jetzt das, was die Schilddrüse sonst macht.
Ja.
Die misst ja dann auch wieder den Spiegel im Körper und sagt, oh, ist alles in Ordnung, und reduziert ja noch ihre Produktion. Also eigentlich geht es ja dann in die Negativschleife. Und wie du sagst, das Problem der Entzündung ist ja überhaupt nicht gelöst.
Nee. Genau.
Und wie ging es dann bei dir weiter? Nimm uns mal mit in deine Geschichte. Wie bist du dann? Ja, ich finde das immer so spannend.
Yeah. Gerne. Also es ging dann weiter bergab. Ganz stark bergab.
Oh mein Gott.
Anfang 20, immer noch ein sehr junger Mensch. Und war einfach dauerhaft müde. Ne? Also ich nenne immer so diese Schlüsselmomente, weil ich dann auch mit vielen Kolleginnen, die heute auch Freundinnen sind, noch spreche, wo wir dann so ein Running Gag einfach haben, wo ich gesagt habe, oder wo wir dann drüber erzählen, so, ja, damals im Büro, und dann hast du mittags dir einen abgegähnt, und dann bin ich auch so müde geworden, dann haben wir irgendwie alle uns gegenseitig angegähnt und so. Also ich war halt einfach dauerhaft müde. Das war damals so, dass Leitsymptom. Ich hatte jetzt damals nicht so die Thematik mit Gewichtszunahme. Das ist natürlich auch nochmal was häufiger vorkommt, aber nicht immer sein muss. Und dann mit Mitte 20 ging es dann auch bei mir los. Und dann habe ich auch gesagt, ich möchte mal die Pille dann auch absetzen. Ich habe sehr früh auch angefangen. Damals noch Generation Antibabypille. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, auch nicht so toll.
Ja.
Da habe ich das abgesetzt. Kam auch nochmal richtig Chaos und Durcheinander in die Hormone rein. Und dann wurde das halt irgendwie immer schlimmer. Und ich habe aber auch, hatte gleichzeitig einen hohen Anspruch natürlich an mich selbst, habe auch nochmal berufsbegleitend studiert, habe dann nochmal den Beruf gewechselt, bin in den Journalismus rein, habe nochmal ein Volontariat gemacht. Das war natürlich auch aufregend und anstrengend zugleich, war in der Schichtarbeit unterwegs, also mein Körper, und habe noch, wollte einfach ein junger Mensch sein, wollte dran teilnehmen, habe regelmäßig gefeiert, ja, also ich habe versucht, möglichst viel mitzunehmen.
Gott sei Dank.
Und deswegen ging das nicht wirklich, wurde das nicht wirklich besser, ne? Dann kam der Haarausfall dazu, dann hatte ich irgendwie auch immer wieder so Pusteln und Ausschläge im Gesicht, also eher entzündlich. Ich hatte keine Akne, sondern ich hatte so Entzündungspusteln im Gesicht. Ich hatte immer eine perioale Dermatitis, also rückblickend bei mir, auch die Haut hat eigentlich sehr viel mit mir gesprochen, ja. Und ich konnte es nicht richtig deuten. Und dann, um das mal so ein bisschen abzukürzen, mit Anfang 30 war es dann komplett, hat alles zugemacht. Mein ganzer Darm hat rebelliert, es hat Schläge getan. Ich hatte nur noch ganz dicke Augenringe. Ich bin morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen. Mir war schwindelig vor Müdigkeit. Ich habe gedacht, ich falle gleich wieder um. Ich weiß nicht, wie ich diesen Tag überstehen soll. Ich hatte Haarausfall. Irgendwie mein ganzer Körper war nur am Schreien, regelrecht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, es muss sich irgendwie was ändern. Ich habe dann mir eine Heilpraktikerin gesucht, mit Spezialisierung auch auf die Schilddrüse. Ich habe mir einen Arzt gesucht, der sehr für den, also in seinem Rahmen auch schon sehr offen war für das Thema Schilddrüse, und habe mit den beiden zusammen in Kombination, die kannten sich natürlich untereinander nicht, aber versucht, das Beste für mich rauszuziehen. Ich habe natürlich immer schon all die Jahre viel recherchiert in dem Bereich, in der englischsprachigen Literatur. Aber hier in Deutschland wurde dann halt, wie es bis heute häufig auch noch der Fall ist, gesagt, nee, das kann ja alles nicht sein. Das hat alles nichts mit der Schilddrüse zu tun. Und so habe ich dann irgendwann mal, ich hatte einfach so einen massiven Leidensdruck, dass ich sehr aktiv geworden bin und es dann zum Glück auch aufwärts ging.
Wow, und also ich nehme jetzt mit, du hast wirklich 10 Jahre, ging es immer weiter bergab bei dir. Du bist quasi, hast gegen deinen Körper gearbeitet. Also du hast trotzdem gelebt und warst feiern, Gott sei Dank, nachträglich. Ja, weil wenn du diese ganze Zeit nicht erlebt hättest, ich glaube, das kann man schwer nachholen dann irgendwann mit 40. Und es ging aber körperlich immer weiter bergab. Und bist du dir dann, was hast du so recherchiert oder was würdest du sagen, was waren die Dinge, die dir dann damals geholfen haben?
Ja, also was ich damals ja schon, ne, deswegen auch so, ja, ich habe in Anführungsstrichen ein bisschen gegen meinen Körper gearbeitet. Eigentlich wollte ich nur leben, aber mein Körper war ja schon so auf Sparflamme, dass es dann eher ein gegen den Körper arbeiten war, was mir natürlich damals nicht klar war. Und ich habe natürlich immer schon viel versucht. Ich glaube, das kennen auch ganz viele Betroffene. Das ist dann immer mal wieder so ein Aufbäumen, wo man dann sagt, ach nee, komm, jetzt, das muss sich irgendwie ändern. Ich kann mich doch nicht mein Leben lang so fühlen. Und dann versucht man das, dann geht man nochmal zum Arzt, macht nochmal einen anderen Arzttermin, geht damit ganz viel Hoffnung hin oder hat nochmal irgendwie ein Buch gelesen. Wird man wieder so auf den Boden der Tatsachen geholt, weil dann irgendwie gesagt wird, so nee, das kann alles nicht sein. Oder häufig, und es wurde mir auch gesagt, sie bilden sich die Symptome ein. Leute mit Hashimoto, Frauen mit Hashimoto recherchieren immer ganz viel und googeln ganz viel. Dann dadurch haben sie dann viel mehr Symptome, weil sie darüber lesen, wo ich mir denke, also dem hätte ich sofort die Ärztezulassung wieder weggenommen. Und was aber bei mir tatsächlich geholfen hat, ist tatsächlich die Ernährungsumstellung. Also ich habe bei mir auch tatsächlich sehr radikal umgestellt. Ich habe auf Gluten verzichtet, Kuhmilch, auf Zucker. Bin da von 100 auf 0 sozusagen bei mir gegangen. Und das hat schon sehr viel Entlastung gebracht. Ich habe bei mir auch meinen persönlichen grünen Smoothie eingeführt, den habe ich auch immer wieder auf meinem Instagram-Kanal, wo einfach nur Gemüse im Prinzip drin ist und Zitrusfrüchte, da ist nichts Süßes drin. Ich habe viel über die Ernährung gemacht und habe schon mal so ein bisschen angefangen zu supplementieren, wo ich aber damals natürlich auch noch nicht so die Ahnung davon hatte. Deswegen muss ich auch sagen, hat das damals noch nicht so viel gebracht. Aber allein schon die Arbeit mit der Heilpraktikerin, eine Darmanalyse, einfach auch mal zu sehen, schwarz auf weiß, was da nicht stimmt. Diese Ernährungsumstellung und diese Zusammenarbeit mit einer Expertin hat mir damals schon viel gebracht und ich konnte die Antikörper über einen sehr kurzen Zeitraum, ich glaube, das waren so 8 Wochen, 12 Wochen, konnte ich dann schon sehr, sehr deutlich senken. Ja.
Wow. Oh, das klingt total schön. Ich kann es mir noch fühlen, wenn du das erzählst, also wie du da gelitten hast oder auch dein Ärger auf ja, auf einfach die Unwissenheit. Ich sage immer, die Ärzte können ja auch nichts dafür. Die bekommen das ja nicht besser im Studium beigebracht und können manche Dinge dann einfach nicht wissen. Ja. Oder auch die Ernährung. Also ich wünsche mir eine Welt, weißt du, wo wir alle zusammenarbeiten, wo kein Gegeneinander ist, sondern wo Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, Osteopathen, Ernährungsmediziner, Mikronährstofftherapeuten, einfach alle, dass wir alle zusammenarbeiten für die beste Gesundheit und nicht um Krankheiten zu bekämpfen.
Ja,
und was du so schön gesagt hast, ist, du konntest wirklich, also habe ich richtig verstanden, innerhalb von 8 bis 12 Wochen konntest du über die Ernährung und über Supplemente.
Also es war überwiegend die Ernährung bei mir, definitiv. Also
nochmal, du hast Zucker weggelassen, Gluten.
Ja, und Kuhmilch.
Und Kuhmilch. Okay, das kann ich unterschreiben, habe ich genauso gemacht und hatte bei mir auch die größte Wirkung und ist heute noch so, wenn ich diese Sachen zu mir nehme, ja, spüre ich es, dass mein Körper das ablehnt.
Ja.
Geht es dir auch so?
Ich habe eine gewisse Toleranz wieder aufgebaut, also es ist jetzt, ich ernähre mich dahingehend sehr, ich reduziere das stark und Gluten ist bei mir zu 99% draußen. Aber wenn ich mal, es gibt bei mir, und deswegen sage ich das auch, das teilweise so sklavisch durchzuziehen, sofern man keine Zöliakie hat, finde ich teilweise doch recht schwierig. Also es gibt mal Momente, wo ich auf Reisen bin und nicht gut vorbereitet bin oder kein Meal Prep gemacht habe. Und dann habe ich aber mordsmäßig Hunger und ich bin im Schwabenländle in meiner Heimat unterwegs und möchte einfach so gerne Butterbrezel essen, weil die dort einfach besonders gut schmeckt. Ja. Dann esse ich diese Butterbrezel, ich genieße sie auch und ich vertrage sie auch inzwischen gut. Ja. So, also das ist das. Aber ich merke bei mir trotzdem auch, und ich glaube, das ist ja auch immer ein Prozess auf dem Weg, wo man sich auch befindet. Auch ich hatte natürlich mal Phasen, wo ich wieder so ein bisschen eingeknickt bin oder wo ich einen Urlaub hatte, All-Inclusive gebucht habe und da mich einfach durchfuttern wollte, weil es lecker war. Ja, danach ging es mir aber halt schlecht. Also sobald es
in der Masse ist,
genau,
merke ich, die Menge macht das Gift.
Und kriegt dann die Quittung sozusagen. Aber auf der anderen Seite finde ich es ja auch schön, weil ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, man hat ja dann wieder ein gutes Körpergefühl für sich, ja. Man weiß, okay, man kann sich so ein paar Sachen auch wieder mal erlauben und gönnen. Ich finde gönnen auch immer so ein bisschen schwieriges Wort, weil oft sind das Sachen, die oder Lebensmittel, die tun für unseren Körper gar nicht so viel, aber für unsere Seele vielleicht, ja. Dann in der großen Masse ist es dann einfach ein bisschen zu viel und dann spürt man das auch wieder, weil das ist ja häufig auch der Fall, dass die Leute auch bei mir sagen, so, ich habe eigentlich gar kein Problem mit Gluten, ich vertrage das alles super. Und dann lassen sie es aber doch mal weg und merken dann doch, wie es ihnen deutlich besser geht. Ja,
ja, und also genau, ich meine, auch die Menge macht das Gift. Also ich kann ein Stück Kuchen oder auch mal eine halbe Pizza oder so. Ja. Einmal im Monat ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn ich im Urlaub bin oder bei mir war es letztes Jahr, ist mein Papa gestorben. Ich war viel auf Reisen, viel hin und her, also zwischen meinen Eltern und hier hin und her gefahren. Der Stress, nicht gut vorbereitet an der Tankstelle schnell. Auch ein Dinkelbrötchen mit irgendwas und da war dann wirklich die Menge und da hat mein Darm dann auch gesagt, nee, das wollen wir nicht. Also und ich glaube, diese Mikroentzündung, die spüren wir ja eben gar nicht. Das ist ja auch das Gefährliche. Also vielleicht reagiert der Körper schon ein bisschen, aber es merken wir nicht. Ja. Und du hast es so schön gesagt, dass du über die Ernährung und über Mikronährstoffe so viel machen kannst. Können wir da noch mal kurz einsteigen? Weil das interessiert, glaube ich, die Hörerinnen auch, wenn die Frauen zu dir kommen mit Hashimoto und was machst du dann? Also die kommen zu dir, waren vielleicht schon beim Arzt, nehmen auch L-Thyroxin. Wie gehst du die Sache an? Das finde ich auch unheimlich spannend.
Ja, also bei mir tatsächlich, die sind ja überwiegend Frauen. Ich habe auch immer wieder ein paar Männer mit dabei. Ich glaube, da gibt es auch eine große Dunkelziffer. Und das wird mit dem Jahr noch mal ein bisschen mehr. Aber es sind natürlich überwiegend Frauen und die sind meistens auch schon sehr gut informiert. Ja, also zu der Zeit, wo ich auch mit Instagram angefangen habe, das war dann 2021, da war ich noch eine der ersten, die auch nicht nur über Ernährung gesprochen habe, sondern dann eben auch über Mikronährstoffe und Co. und wie auch das ganze Hormonsystem miteinander zusammenhängt. Inzwischen ist halt einfach auch die Informationslage viel, viel besser zum Glück. Mhm. Deswegen muss ich da jetzt nicht nochmal komplett von vorne anfangen, wenn die Frauen zu mir kommen. Meistens kommen die dann schon auch mit ein paar Blutwerten. Die sind dann aus meiner Sicht und für meinen Anspruch und für meine Therapie, sage ich jetzt mal, natürlich nicht ausreichend, weil das unser Gesundheitssystem in der Regel einfach nicht hergibt. Und dann gucken wir erstmal, machen wir eine Bestandsaufnahme, eine Anamnese auch, ne? Wie geht es der Person? Was sind so die schlimmsten Symptome? Was soll unbedingt weggehen, ja? Und dann machen wir eine Bestandsaufnahme und dann schicke ich nochmal die Frauen in der Regel los zum Blutabnehmen. Und darauf basierend gucke ich dann eben auch im Blut gezielt, was an Nährstoffen fehlt. Und dann wird das eben auch gezielt und individuell und therapeutisch aufgefüllt, ja. Ich sage dann auch immer therapeutisch bewusst mit dazu, weil oft die Dosierungen, die man so standardmäßig in der Drogerie oder Ähnlichem auch bekommt, ist ja in der Regel auch relativ niedrig angesetzt. Das reicht nicht unbedingt immer. Das kann mal ausreichen, aber das ist am Ende ist es wieder individuell und häufig sind die Nährstoffmengen ja doch schon deutlicher ausgeprägt und da muss man dann nochmal in einer anderen Dosierung auch arbeiten. Genau.
Voll spannend. Und gibt es irgendwas, was dir aufgefallen ist, wo du sagst, diese Nährstoffe fehlen bei Frauen mit Hashimoto besonders häufig?
Mhm. Ja, Eisen ist natürlich häufig ein Problem, beziehungsweise der Eisenspeicher, das Ferritin. Das sehe ich ganz, ganz häufig. Ist natürlich auch, und das hängt wieder alles miteinander zusammen, wenn der Zyklus noch da ist, häufig wird die Periodenblutung auch stärker, weil es eine Östrogendominanz gibt oder auch eine relative Östrogendominanz. Ne? Einfach das Zusammenspiel oder das Gleichgewicht aus Östrogen und Progesteron stimmt nicht mehr so ganz. Dadurch werden die Blutungen wieder stärker und im Endeffekt saugt das ja oder nagt das ja an unserem Eisenspeicher. Ne? Da muss man immer wieder drauf gucken. Eiweißmangel ganz häufig, wobei ich da auch sagen muss, das ist auch ein typisch weibliches Problem. Ja, wir alle in der Regel essen viel zu wenig Eiweiß oder nehmen auch zu wenig Eiweiß zu uns. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, um Hormone bilden zu können. Ja, also Aminosäuren sind mit die Vorläufer von Hormonen und die brauchen natürlich auch Bausteine, damit die entsprechend produziert werden können. Dafür brauchen wir unter anderem Aminosäuren, um im Großen und Ganzen eben Eiweiß gesprochen. Was sich noch häufig Selen ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Da wissen aber natürlich auch schon viele Bescheid. Also das ist meistens auch noch das, was man beim Arzt noch mitbekommt, weil das eben in der Schulmedizin oder auch im Medizinstudium vermittelt wird. Guck auf jeden Fall nach Selen, supplementiere Selen. Deswegen ist da der Mangel, sehe ich zwar immer mal wieder, aber es ist gar nicht so häufig verbreitet. Und so Klassiker wie Zink auch oder Ähnliches. Also es ist Omega-3-Fettsäuren. Also da könnte man jetzt einen riesen Fass aufmachen. Ist es immer so speziell bei Hashimoto und Schilddrüse? Ich würde sagen, sobald du einen Missstand hast im Körper, hast du irgendwo da immer einen Mangel. Ja, also sobald es dir nicht gut geht, werde ich immer was finden. Und das ist bei den allermeisten von uns so.
Also du sagst auch, sobald ich viel Stress habe, das hast du ja eingangs auch gesagt, wenn wir viel Stress haben, haben wir immer Nährstoffmangel. Könntest du das nochmal aus deiner Sicht die Zusammenhänge erklären, dass die Frauen verstehen, warum habe ich denn bei Stress einen Nährstoffmangel?
Ich esse ja, doch. Also, genau, also hast du natürlich nicht einmal Stress, sofort Nährstoffmangel. Das baut sich natürlich über die Zeit auch auf, aber am Ende muss man sich natürlich vorstellen, unter Stress arbeitet der Körper ja viel, viel mehr, hat viel mehr zu tun, ist viel mehr gefordert. Und das kann ja aber nicht nur der Stress von außen sein, sage ich auch immer, ist ganz wichtig. Also so das, was man natürlich bewusst wahrnimmt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit Kind, Sport, Eltern, irgendwie Familienleben, Eheleben und so weiter, sondern das kann natürlich auch innerlicher Zellstress sein. Ja? Also wenn da schon irgendwie was aus dem Gleichgewicht geraten ist, wenn der Darm nicht richtig funktioniert, sag ich mal in Anführungsstrichen, beziehungsweise wenn der Darm einfach oder das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht geraten ist, ist das Stress für den Körper. Dann ist das quasi so ein innerlicher Stress, den man ja nicht bewusst spürt. Ne? Und dann dadurch, dass das Hormonsystem ja so stark miteinander zusammenarbeitet und auch miteinander verknüpft ist, also in dem Falle auch Schilddrüse mit Nebennierenrinden, komme ich gleich noch mit dazu, und Eierstöcke als Beispiel. Alles hängt ja irgendwo miteinander zusammen. Die Nebennierenrinden, wo das Cortisol produziert wird, arbeiten natürlich auch oder arbeiten stark mit der Schilddrüse zusammen. Ne, wenn die Schilddrüse runterfährt und in einer Unterfunktion ist, versucht der Körper automatisch, das durch die Nebennierenrinden, durch eine Cortisolproduktion auch wieder ein bisschen Aktivität in den Körper reinzubekommen. Andersrum funktioniert das genauso. Und die Entzündungen, die wir im Körper haben, dafür produziert der Körper ja auch Cortisol, um das dann wieder abzusenken. Das sind alles so Geschichten, wo der Körper viel arbeitet, wo Autoimmunprozesse auch stattfinden. Also das muss man sich ja dann auch einfach so vorstellen, dass im Körper regelmäßig was kaputt gemacht wird, aber unser Körper ja so toll ist und sagt, hey, ich möchte aber eigentlich gesund sein, also schicke ich hier regelmäßig den Trupp raus, die Pflaster draufkleben und das alles wieder zusammenflicken. Und dafür brauchen wir ja auch Nährstoffe. Also es passiert so viel im Körper, wo einfach diese Nährstoffe gebraucht werden. Und je mehr das einfach in eine Schieflage gerät, desto mehr Nährstoffe brauchen wir.
Oh, das hast du total schön erklärt, wie wenn wir Stress haben, produziert der Körper Cortisol. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das fand ich eben total schön, wie du das erklärt hast. Dass ja auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion, wenn ich müde bin, sagt der Körper, hey, ich helfe dir und produziere mehr Cortisol. Das ist ja mega schlau und hilfreich. Ja, der Körper merkt, okay, die fällt in so ein Loch, die ist müde. Aber das würde ja dann auch bedeuten, dass du entweder eine Nebennierenüberfunktion hattest, weil du ja dann auch ganz viel Cortisol ausgeschüttet hast bei deiner bei Hashimoto oder generell nicht nur bei dir, sondern bei allen, die Hashimoto haben, oder dass sie ja dann sogar in eine Nebennierenschwäche fallen, weil die so lange und so viel gearbeitet hat und dann überhaupt gar nicht mehr kann. Was empfiehlst du deinen Frauen da, wenn die das merken?
Genau, das ist natürlich schon mal nochmal so ein bisschen Next Level. Und da müssen wir, da ist es mir auch einfach erstmal wichtig zu sehen im Blut oder auch im Speichel, wo die da überhaupt stehen. Ne? Das kann man im Blut ganz gut messen. Also klar, das Cortisol ist dann auch immer nur eine Momentaufnahme, aber morgens ist das schon auch sehr aussagekräftig. Aber so ein Speichel, also ein Cortisolprofil im Speichel ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um zu sehen, wie und wann der Körper überhaupt Cortisol produziert. Ne? Also die Cortisolkurve und die Cortisolproduktion kann ja auch total verschoben verlaufen. Und ich glaube, da werden sich vielleicht auch ein paar hier wiederfinden, dass sie sagen, ich fühle mich morgens total müde und abends bin ich aber total fit und kann dann aber auch gar nicht einschlafen. Ne? Also dass das Cortisol am Ende des Tages noch tendenziell ein bisschen zu hoch auch ist und man deswegen auch nicht richtig in die Ruhe findet. Und da ist natürlich für mich auch wichtig herauszufinden, in welcher Phase ungefähr die Kundin oder die Patientin sich dann auch befindet, damit ich da auch entsprechend helfen kann. Ja? Also es gibt schon natürlich auch sehr fortgeschrittene Fälle von der Nebennierenschwäche, wo man dann auch mit Mikronährstoffen und Ruhe und Lebensstilveränderungen an seine Grenzen stößt. Und ich finde es dann wichtig, dass man da im Idealfall einen guten funktionellen Mediziner auch hat an der Seite, die dann eben auch mit bioidentischen Hormonen noch unterstützen können. Ja.
Okay, also du sagst, wenn das ganze System aus der Balance geraten ist, dann bitte einmal zum Arzt gehen oder sich mehrere Experten an die Seite holen.
Das kann auf jeden Fall helfen. Also ich persönlich, das ist auch inzwischen so meine Strategie, ich weiß nicht, wie du es hast, ich finde, wir sind am Ende ja auch alles nur Menschen und alle Ärzte sind auch nur Menschen. Und jeder hat so ein bisschen sein Steckenpferd, ja. Jeder hat so ein bisschen so sein Fachgebiet oder Spezialgebiet, wo man sich auch besonders interessiert oder vielleicht dann nochmal weitergebildet hat. Und ich habe inzwischen einfach auch mehrere Ärztinnen, Ärzte, Expertinnen um mich herum, wo ich sage, ah, okay, ich glaube, da ist das Steckenpferd, dann gehe ich nochmal dahin und frage da mal so ein bisschen nach. Und beim anderen Arzt habe ich nochmal so einen anderen Fokus, ja. Also da hat man auch das Recht, sich so ein bisschen seine eigene Infrastruktur, finde ich, aufzubauen.
Ja, also nochmal an alle, die hier zuhören, ja, ganz, ganz wichtig, dass du dir die Therapeuten und die Leute an deine Seite holst, die du für richtig hältst. Ich glaube, da darf man seinem Bauchgefühl auch gut vertrauen. Es ist immer wichtig, dass man eine persönliche Herzebene hat, finde ich. Also es ist für mich immer wichtig, dass ich mein Gegenüber auch, dass man auf einer Ebene ist, auf einer Wellenlänge und sich wirklich gut austauschen kann, weil ich bin 24 Stunden in meinem Körper und das sage ich meinen Leuten auch immer, du bist die Expertin für deinen Körper, du steckst da 24 Stunden drin und der Arzt sieht dich 10 Minuten und wenn du dem nicht alles erzählst, kann der ja auch gar nicht richtig die Diagnose stellen oder so an deiner Seite sein. Aber diese Zusammenhänge zwischen Nebenniere, Eierstöcke, Östrogendominanz, hast du eben auch nochmal gesagt. Das haben ja auch ganz viele Frauen auch in den Wechseljahren und auch Wechseljahre, Schilddrüse, Hormone, Kinderwunsch. All das spielt ja auch zusammen.
Richtig.
Also es könnte ja auch sein, wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat, einen unerfüllten, dass sie was mit der Schilddrüse hat. Ne? Dass man da wirklich...
Ist auch häufig natürlich der Fall. Ne? Also ich hatte auch in meinem Studium, habe ich eine ganz tolle Kommilitonin, die René Lobusch, die hat dann auch in unserem Studio durften und mussten wir dann eben auch eine Abschlussstudie durchführen. Ja? Und sie hatte dann auch das Thema Kinderwunsch für sich rausgesucht und hat dann eben Paare, ich glaube, das waren um die 15, müsst ihr mal genau gucken, zwischen 10 und 15 Paare auch begleitet mit unerfülltem Kinderwunsch, hat aber auch Mann und Frau untersucht hinsichtlich der Mikronährstoffe. Und siehe da, was kam raus? Natürlich hatten beide Seiten da wirklich größere Mängel. Und das wurde eben schön aufgefüllt, weil auch eben, das ist so die Theorie von meinem Professor auch gewesen, das konnte er auch ganz gut nachskizzieren, dass wenn natürlich der Körper mit den essentiellen Mikronährstoffen auch wieder versorgt wird, deswegen heißt der Studiengang ja auch Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, dass dann der Körper wieder in der Lage ist, einfach sich selbst zu regulieren und sich selbst auch wieder zu helfen und auch zu heilen. Und diese ganzen biochemischen Prozesse anzustoßen und auch das Futter durch die Mikronährstoffe zu geben, hat halt dann ist darin resultiert, dass ich glaube, der Großteil dieser Paare dann eben eine erfolgreiche Schwangerschaft auch hatte.
Yay, so schön. Ja, und es kann eben immer, es ist alles multifaktoriell, finde ich. Also es gibt nie, das sind nie nur die Nährstoffe oder nur der Lebenswandel oder nur die Gedanken und Gefühle oder nur die Genetik, sondern das ist ja immer der Cocktail aus allem, finde ich. Und wenn einem das mal bewusst ist, aber es gibt natürlich Leute, die machen schon alles und denen fehlen nur die Mikronährstoffe. Ja, oder jemand macht alles andere, denen fehlt dann eben nur mal die Pause, weil sie zu gestresst sind oder... Ja. Und deswegen ist es so schön, dass wir das hier nochmal so rausarbeiten können, ja, für alle, die zuhören.
Total,
und was würdest du sagen, ist der größte Irrtum, den du bei Hashimoto immer wieder siehst? Wo du sagst, so, ja, da denken viele in die Richtung, dabei ist es ganz was anderes.
Ja, ich muss mal kurz nochmal überlegen. Also, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Also, der größte Irrtum, den habe ich am Anfang auch schon mal gesagt, ist auf jeden Fall so, meine Schilddrüse ist krank. Ist sie nicht. Sie ist einfach nur Leidtragende. Ja, also sie ist, das muss man sich, finde ich, darf man sich auch mal vor Augen halten. Denn alles, was im Körper dann passiert und was so ein Missstand ist, am Ende der Kette in der Regel steht einfach immer nur die Schilddrüse. Ja, also der Darm funktioniert nicht richtig, das Mikrobiom ist auseinander, also es ist nicht mehr im idealen Gleichgewicht. Die Nährstoffe werden nicht mehr richtig aufgenommen. Das Resultat ist, es fehlen die Nährstoffe für die Schilddrüse. Die Schilddrüse hat dann einfach nicht mehr genügend Baumaterial. Oder aber häufig, und dann komme ich eben auch ganz häufig zum Darm zurück, Leaky Gut ist natürlich auch so ein Thema, der Autoimmunprozess ist in vollem Gange. Das ist aber ja nicht die Schuld der Schilddrüse, sondern meistens ist das eben im Darm und Leaky Gut begründet, eine der großen Ursachen und Mitbegünstiger von Ausbruch für eine Autoimmunerkrankung. Und das ist, glaube ich, so ein großer Irrtum, wo ich einfach sage, die Schilddrüse ist eigentlich dein kleinstes Problem.
Ja, aber das hast du schön gesagt, dass die Schilddrüse gar nicht das Problem ist, sondern ja wirklich die Entzündung und der Darm. Und ich sage in meinen Kursen immer ganz oft, der Darm kann aber eben, der wird ja vom Vagusnerv, also ne, vom ein Teil des Entspannungsnervensystems. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann der Darm eben auch die ganzen Supplements nicht richtig aufnehmen. Deswegen sollten wir immer, deswegen hast du ja auch gesagt, es ist nicht nur, sind nicht nur die Supplements, sondern man darf auch schauen, was für Ansprüche habe ich an mich und wie lebe ich gerade mein Leben. Das hast du eingangs so, so schön gesagt, dass es eben nicht nur die Schilddrüse ist, sondern der ganze Körper und ja auch das Leben und die Einstellung zum Leben. Und ja, wenn wir dann der Schilddrüse eine Stimme geben würden, ja, ich sage immer, die Frauen mit Schilddrüsenproblemen haben auch ganz oft entweder Emotionen heruntergeschluckt oder eben nicht gesagt. Ja, manchmal ist es so, weil sie Harmonie in der Familie wollen oder auf dem Arbeitsplatz oder einfach denken, ich darf doch hier nicht sagen, was ich wirklich denke. Oder eben auch ihre eigenen Bedürfnisse runtergeschluckt. Und ja, das sehe ich bei ganz vielen Frauen und kenne ich auch von mir, dass ich meine Bedürfnisse ganz hinten anstelle, zur Toilette gehen, was trinken, was essen, bevor nicht alle Arbeit getan ist. Was würdest du sagen, wenn du der Schilddrüse eine Stimme geben würdest? Was hast du oder auch die Frauen, die du kennst, was habt ihr vielleicht zu lange runtergeschluckt?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall hoch individuell, aber es ist eine sehr, sehr gute Frage, die sich, glaube ich, jede Zuhörerin jetzt dann auch mal stellen darf. Und ich finde, das ist auch etwas, was so ein bisschen wirken darf, wo man nicht, vielleicht auch nicht sofort eine Antwort hat. Aber wenn man da mal so ein bisschen in die Rückschau geht, ich kann ja jetzt auch nur von mir sprechen, ich sehe das natürlich auch bei meinen Kundinnen, aber es ist halt eben hoch individuell. Ne? Bei der einen ist es, ich hatte auch eine Kundin mit dabei, die hatte halt auch ein Kind noch mit Diabetes Typ 1, wo sie auch gesagt hat, boah, das ist einfach so eine krasse Riesenumstellung, wir müssen auf so viel achten. Gleichzeitig habe ich jetzt auch noch gesundheitliche Probleme, es ist einfach so viel, dass es einfach einen selbst übermannt und überfordert. Und dann geht man natürlich dann noch mal ein bisschen tiefer rein und guckt und stellt wahrscheinlich dann auch häufig fest, ja, okay, da gibt es vielleicht auch gar kein richtiges Support-System drumherum. Ne? Die Menschen in der Familie möchten natürlich noch gerne unterstützen, aber häufig sind wir Frauen immer ja so und sagen so, nee, ich schaffe das schon irgendwie alleine. Und man denkt auch gar nicht so dran, dann irgendwie noch mal jemanden anzusprechen oder einfach vielleicht auch noch mal den Partner mit mehr in die Pflicht zu holen. Ne? Also das kenne ich auch von mir selber an der einen oder anderen Stelle, dass man sagt so, ey, ich habe jetzt hier gerade diesen ganzen Mental Load. Ich denke an 50 verschiedene Sachen. An was denkst du denn jetzt gerade hier? Bitte. Das ist so, bei mir war es aber auch ganz oft tatsächlich im Rückschau auf der Arbeit auch, dass ich auch immer dachte, so nee, ich muss hier quasi mit fast die Letzte sein auf der Arbeit. Erst dann bin ich diejenige, die hier richtig viel arbeitet und so. Und so Sachen, wo man sich eigentlich rückblickend denkt, total doof. Ne?
Ja, so oft haben wir irgendwie so komische Gedanken in unserem Kopf und ich sehe, Frauen mit Hashimoto sind ja oft auch so leistungsstark, starke Frauen, die alles alleine schaffen wollen. Deswegen sind deine Tipps total hilfreich. Also vielleicht will deine Schilddrüse dir auch sagen, ja, bitte mal um Hilfe. Also sprich mal diesen Satz aus, könnte mir vielleicht jemand helfen? Das ist nämlich nicht wahre Stärke, dass man alles alleine schafft, sondern wahre Stärke ist ja auch, um Hilfe zu bitten und sich selbst Fürsorge, also für sich selbst und seinen Körper erstmal zu sorgen. So wie im Flugzeug immer zuerst die eigene Maske aufsetzen und dann den Kindern und den Alten und den Schwächeren drumherum helfen, oder?
Ja, absolut. Ich finde, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, weil das sage ich auch immer bei mir in den Coachings. Wenn du es nicht machst, macht es niemand für dich. Ja. Du musst für dich einstehen und sagen, dir deine Freiräume schaffen, du musst auch ein bisschen diese Arbeit machen, in Anführungsstrichen, mal zu sagen, okay, wo bin ich denn jetzt hier gerade gestresst? Was stresst mich denn? Ist es denn tatsächlich irgendwie von Termin A zu Termin B zu rennen oder die Kinder hier und da abzuholen? Oder ist es halt einfach in der Summe zu viel? Oder was ist es genau, ja? Und ist es auch einfach die Tatsache, dass man sich selber vernachlässigt? Das ist ja auch häufig so ein bisschen der Punkt, ne? Alles andere ist erstmal wichtiger. Und wenn du für dich selber nicht einstehst, es wird halt niemand machen. Weil in der Regel der Außenstehende kann das ja nicht wirklich beurteilen und auch nicht nachfühlen, wie du dich fühlst, ja? Kannst ja dann immer nur sagen, ah, okay, ich bin gestresst, ne, aber dein Partner wird dir nur so weit entgegenkommen können, wie du ihm das halt vielleicht auch oder ihr auch kommunizierst. Und das ist, finde ich, immer so der erste Schritt, Du musst es für dich selber machen, weil ansonsten macht das niemand für dich.
Oh, das hast du so schön gesagt, weil ich dachte früher auch, man könnte meine Gedanken lesen. Also mit Mann meinte ich dann meinen Mann, ja, oder Partner oder Partnerin, was auch immer du da hast. Aber niemand, also noch nicht, ja, oder vielleicht manche Menschen, aber die meisten von uns können keine Gedanken lesen. Und wir dürfen wirklich kommunizieren, wenn wir Hilfe brauchen. Und das sehe ich in meinen Kursen auch immer, dass die Frauen sich hinten anstellen und erst kommen alle anderen und dann sie selbst. Und ich glaube, alleine diese Reihenfolge zu tauschen, zuerst ich und dann alle anderen, das würde schon einen riesen Unterschied machen. Deswegen so schön, dass du das hier nochmal angesprochen hast. Und wenn jetzt noch eine Frau zuhört, die sich erschöpft, überfordert und so komplett hilflos fühlt, was wäre so der erste Schritt, den du ihr empfehlen würdest? Was würdest du sagen? Komm, wenn nicht viel geht, mach wenigstens das oder geh dahin.
Also ich glaube, es ist natürlich immer mal wichtig, auch zu wissen, womit habe ich es da zu tun. Deswegen bin ich einfach ein ganz, ganz großer Freund von Blutwerten. Und da dann wirklich nochmal dem Arzt oder der Ärztin vielleicht auf den Keks zu gehen. Wobei ich auch da sagen muss, viele Ärzte sind zumindest in der Diagnose inzwischen relativ zügig unterwegs. Ja, also da wird dann schon mal, wenn die Symptome auch stimmen, nochmal die Untersuchung angestoßen. Also ein TSH wird untersucht, der alleine überhaupt nicht groß aussagekräftig ist. Aber werden nochmal vielleicht auch die Antikörper mit untersucht oder mal mitbestimmt oder mal einen Schilddrüsenultraschall gemacht. Und das finde ich einfach sehr wichtig, mal zu wissen, habe ich das jetzt oder habe ich das nicht? Und wenn du das hast, also wenn die Diagnose Hashimoto oder auch Schilddrüsenunterfunktion im Raum steht, dann ist einfach der erste Schritt natürlich, sich zu informieren. Da gibt es natürlich Kanäle wie bei mir, da gibt es auch andere Kanäle. Ich bringe jetzt dann im August, kommt dann auch mein Buch raus und auch Bücher, ne, auf dem Buchmarkt da mal zu gucken, was es gibt. Sich einfach mal unterschiedliche Bücher auch zu holen und sich mal einzulesen in das Thema, weil gerade das Thema Schilddrüse und Hashimoto an sich ist schon riesig und auch komplex, dass man einfach mal so ein bisschen Gefühl bekommt, okay, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Welcher Ansatz resoniert mit mir und sich da auch mal unterschiedliche Expertinnen und Experten auch anschaut. Ja. In einer wirklich idealen Welt einen offenen Arzt auch an der Seite hat, der da mitgeht oder die da mitgeht und verschiedene Sachen mal ausprobiert oder einen auch mit begleitet und einfach auch positiv unterstützt. Und wenn das aber nicht da ist, dann sich einfach, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, andere Expertinnen und Experten auch suchen.
Ja, unbedingt. Und du hast es so schön gesagt. Also der erste Schritt wäre wirklich mal zu gucken, habe ich das oder habe ich das nicht? Also zum Arzt zu gehen, das untersuchen zu lassen. Wenn du jetzt denkst, oh, die Symptome, die die beiden da besprochen haben, das könnte ich sein, die reden von mir. Ja, dann einmal wirklich abklären lassen und dann vielleicht jemanden, bevor du irgendwas nimmst, mehrere, erstmal Informationen einholen. Ja, vielleicht immer zwei Meinungen von zwei verschiedenen Ärzten, wenn die das Gleiche sagen, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher. Das finde ich auch total wichtig. Und dann vielleicht dein Buch lesen, was im August rauskommt. Wie heißt dein Buch und worum geht's da? Nimm uns mal kurz mit, jetzt bin ich ja ganz neugierig.
Genau, also heißt dann auch Hersi Hashimoto wie mein Kanal, wie mein Instagram-Kanal. Und da geht's natürlich um Hashimoto und auch Schilddrüsenunterfunktion. Denn das ist vielleicht auch noch was mir gerade einfällt, wo du vorhin gesagt hast, was so der größte Irrtum ist. Häufig wird auch gesagt, ich habe nur eine Schilddrüsenunterfunktion, ich habe gar kein Hashimoto. Das sehe ich ganz häufig in der Realität auch anders, weil in der Regel geht halt ein Hashimoto immer der Schilddrüsenunterfunktion voraus. Also es kann tatsächlich auch sein, dass du mal Hashimoto hattest und dieser ganze autoimmune Prozess einfach abgeklungen ist bei dir und die Schilddrüsenunterfunktion zurückbleibt. Und in dem Fall spreche ich natürlich in meinem Buch darüber. Und auch das, was wir jetzt halt hier in unserem Gespräch alles angerissen haben, also die ganzen Zusammenhänge mit den anderen Hormonsystemen, mit Darm, mit Leber, mit Nebenniere und Co., auch Ernährung, da sind dann auch viele tolle Rezepte noch mit dabei. Habe ich mich auch gefreut, weil dann wurde mal echt ein schönes Rezepte-Essens-Shooting gemacht, wo ich überhaupt nicht gut drin bin. Und auch so ein Actionplan ist mal mit dabei. Ja.
Oh, das klingt total schön. Und wenn jetzt die Zuhörerin sich nur an einen einzigen Satz aus unserem Gespräch erinnern sollte, welcher Satz sollte das von deinem Gefühl nach sein? Was würdest du sagen? Okay, du kannst alles vergessen, aber bitte erinnere dich daran.
Ja, Haben wir zwar so nicht im O-Ton 1:1 gesagt, aber so dieser Klassiker, da kann man nichts machen, glaubt diesen Satz nicht. Das stimmt einfach nicht.
Oh, da sprichst du mir aus der Seele. Ich denke nämlich auch immer, Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Es spielen so viele Faktoren und alle Zellen erneuern sich jeden Tag. Wir sind wirklich Wahnsinnswunder als Menschen.
Ja.
Danke, dass du es auch nochmal sagst. Also da kann man nichts machen oder das bleibt jetzt für immer so. Diesen Satz bitte niemals glauben. Man kann so viel machen. Und hier hast du jetzt bei mir noch eine wundervolle Expertin kennengelernt. Also folge ihr unbedingt, hol dir ihr Buch, wenn dich das betrifft. Informier dich oder auch gern bei anderen Expertinnen, nicht nur bei uns, ganz so wie du magst. Und wenn dir das gefallen hat, dann abonniere auch gern diesen Podcast. Dann kann ich Ann-Kathrin mal wieder einladen oder auch andere tolle Gäste. Es hilft natürlich, wenn du ihn abonnierst oder auch an eine Freundin verschickst, die das hier interessiert, dass sie einfach informiert ist und nicht glaubt, da kann man nichts machen und meine Schilddrüse ist kaputt, denn du weißt es jetzt nach diesem Podcast besser. Ich danke dir von Herzen. So, so schön, dass du heute mein Gast warst.
Danke, danke, danke für die Einladung. Es war wirklich ganz, ganz toll, mit dir zu sprechen und hätte jetzt noch ewig so weitergehen können.
Ja, finde ich auch. Wer weiß, ne? Vielleicht sprechen wir ja wieder. Und wir verlinken dir alles hier drunter. Also folg unbedingt, hol dir das Buch und wenn du Ann-Kathrins Hilfe brauchst, verlinken wir dir hier alles drunter, dass du sie auch erreichen kannst. Und dann danke ich dir als Zuhörerin hier, dir liebe Ann-Kathrin, und ich freue mich jetzt schon, falls wir uns wiedersehen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir leiten die auch gern weiter oder Ann-Kathrin schaut dann auch drunter und dann können wir die dir von Herzen gern beantworten. Vielen Dank.
Danke.